Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Wir starten mit einem gut gelaunten Ich grüße dich am anderen Ende der Standleitung, die Trockenhaube der Erleuchtung, der Bundestrainer der Weltmeister, heute kurz und knapp, die Legende selbst, der Comedy-Titan, Atze Schröder, mein lieber Atze, wie geht es dir an diesem trüb verhangenen Septembertage?
Ja, der Herbst ist ja meine Jahreszeit, da sollten wir gleich nochmal drüber reden. Aber
das können wir gerne machen.
Ich muss sagen, es ist in meinem Kopf ist eine Achterbahn. Es gab viele Feierlichkeiten dieses Wochenende. Und von daher muss ich dich mal schnell grüßen, bevor ich es vergesse, weil ich kann nicht versprechen, dass ich noch in einer Stunde weiß, was ich am Anfang gelabert habe. Also herzlich willkommen hier zu unserem wunderschönen Podcast, zu einem Gespräch unter vier Ohren. Und ich begrüße hier den Motherfucker, das Jahrhunderttalent, den Street Fighting Man aus Hamm. Hier ist vor meinem Mikrofon an seinem Ende, aber Till Edwards von der Hoheneder.
Aber an seinem Ende. Das ist doch wieder eine infamöse Anspielung auf meinen wackeligen Zustand.
Nein, ich war
am Anfang des Herbstes.
Ich meinte das rein leitungstechnisch gesehen. Nicht wahr?
Ja.
Du hast ja die ganz großen Jahre noch vor dir. Du vitaler Hengst. The Westphalian Stallion. Oh mein Gott.
Ja, es wird gewiehert. Ja, aber du weißt, der Herbst zieht herauf und wenn der Sommer geht, ne, ich hasse es wirklich. Ich hasse es.
Ist denn der 1. September, ist das der Herbstanfang, ja, ne?
Ja, glaube ich nicht. Es gibt ja dann immer, wie heißt das noch, den meteorologischen?
Den urologischen, den meteorologischen und
den urologischen Herbstanfang.
Dann den gregorianischen. Nicht zu vergessen, den pornografischen und auch musikalischen Herbstanfang.
Ey, der urologische Herbstanfang. Das ist, glaube ich, wenn man beim Pinkeln schon mal ein paar Sekunden warten muss oder sich konzentrieren muss.
Wie hältst du es in diesem Zusammenhang beim Pinkeln besonders gut? Wie hältst du es beim Pinkeln? Nein, ich meine, sagen wir mal.
Zwischen Daumen und Zeigefinger. Oh Gott.
Ja, und dann die Hand aber so umgedreht oder natürliche Handhaltung?
Du meinst wie bei den Zigarettenrauchern, wenn die.
Ja.
Wenn die so. Schade, jetzt fehlt uns die Optik. Du wolltest was anderes fragen. Wie halte ich was? Also.
Wie hältst du es, wenn du zum Beispiel. Wir sind im Hänsler. Jetzt gehst du zur Toilette und da sind drei Pinkelbecken nebeneinander. Und einige können ja nicht, wenn andere gucken.
Das ist richtig.
Und.
Zu der Fraktion gehöre ich auch.
Ach so, okay. Ja.
Ja. Ja, ich könnte jetzt natürlich sämtliche Witze machen, wie ich will keinen Neid, ich will keine Kriege heraufbeschwören. Ich habe keine Lust, mich permanent zu. Man sollte auch Leute um Hilfe fragen, wenn man nicht allein tragen kann. Und
ach so.
Können Sie mir beim Abrollen helfen? Ich könnte. Nein.
Verdammte Neidgesellschaft.
Ja, genau. Ich muss dazu wirklich. Auch da mal wieder sagen, nein, ich fühle mich immer so ein bisschen gehemmt. Tatsächlich.
Also nicht so im Bewusstsein, sondern ist dann eher so im vegetativen Nervensystem.
Warum auch immer, aber es ist nie so, dieses Rudelpissen ist noch nie so mein Ding gewesen.
Muss
ich ganz wirklich sagen. Ich hatte mal das Problem und zwar. Es ist ein paar Jahre her, da war ich auf dem Weg nach Hamburg und ich musste wirklich, hatte viel Kaffee getrunken morgens und Liter Wasser, es war auch heiß Und dann dachte ich so nach Hannover, oh, jetzt musst du aber mal pinkeln gehen, ne?
Ja.
Und dachte mir, ach komm, du nimmst jetzt hier noch hier die, wartest bis du auf der A7 bist, da kommt doch die Raststätte Allertal. Dann ist doch, kannst du auch noch hier so eine Trecker-Bockwurst und ich hatte mir das alles so schön ausgemalt. Lande auch letztendlich auf der A7 und zwar genau in einer Vollsperrung und zwar vor der Raststätte Allertal.
Oh Gott, oh Gott.
Und wie das dann so ist, ist in dem Moment, wo du weißt, so, da kommst du jetzt erstmal nicht hin. Ab dem Moment musst du ja derartig pinkeln,
ja,
dass du es praktisch schon an den Ohren rausfühlen, laufen. Also, du weißt schon, was ich meine, ne? Es ist schrecklich. So, jetzt hatte ich die Option, ja, ich kann ja jetzt einfach rausgehen, ich stand auf der linken Spur, zufällig. So, ich dachte mir, ach gut, dann gehst du jetzt einfach die drei Spuren, es war dreispurig, gehst dann an den Rand, gehst da auf das Gras und pingelst einfach. Und es ging nicht. Also, ich habe es erst gar nicht in Erwägung weitergezogen, weil
du dich beobachtet fühltest.
Von den 500 Augenpaaren, die auf mich gerichtet sein könnten.
Ja.
Und was habe ich letztendlich gemacht? Ich hatte Gott sei Dank, ich habe so Sonnenbrillendosen, also von der Firma Icy Berlin gibt es die Sonnenbrillendosen in so einer Art Schraub. Das sind so wie so eine Tupperdose, muss man sich das vorstellen, wie so eine Schraube, die per Gewinde ineinander geschraubt werden.
Ja.
Und Gott sei Dank, das ist dann wie so ein Becher, kannst du praktisch sagen. Ne?
Ja.
Ja, und dann dachte ich mir, das ist doch eine super Idee. Dann nimmst du die Sonnenbrille da raus, strullst in den Becher.
Ja, immerhin.
Sozusagen. Ja. Ne? Das Problem ist eben halt, in so einem Becher gehen halt, ich würde mal sagen, in diese Dose ging ungefähr 0,1.
Ja.
Ich würde aber mal sagen, dass ich ungefähr 0,6 auf der Düse hatte. Ja. Das heißt, das war eine unheimlich körperliche Anstrengung, immer genau wieder zu stoppen, umständlich das Ganze sozusagen aus dem Auto rauszukippen, Tür auf. Es war ein Fiasko. Es war eine so absurde Situation, dass ich mich wirklich verflucht habe, dass ich nicht einfach so rausgehen und mich einfach an so einen Baum stellen oder auf so eine Wiese stellen kann und einfach pinkeln kann, auch wenn 500 Leute zugucken.
Ja, es ist schon Teil eines Wesenstests sozusagen. Aber ich hatte mal einen früheren Chef, der immer sagte, beim Pinkeln, nach dem Pinkeln kann ich dir immer genau sagen, wie wer drauf ist. Wie wer steht, ja, offen, abgeschirmt. Aber wir wollen das Thema jetzt auch nicht überstrapazieren. Ich weiß auch gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Man sagt ja auch, ich habe mich bepisst vor Lachen.
Ja.
Wie das gemeint ist. Achso, ich habe mir in die Hose gemacht vor Lachen wahrscheinlich dann, ne?
Ich glaube, wir waren über den Herbst des Lebens gekommen.
So. Oh ja.
Oder der Herbst überhaupt, der Herbst des Lebens. Und ob man schon meteorologisch gesehen oder urologisch gesehen. Ich schätze mal, du bist einer, du kannst überall pinkeln, mitten, wo du bist, wo du gehst und stehst, kein Thema für dich, oder?
Mache ich ja nicht, ich nehme sehr viel Rücksicht auf meine Mitbürger. Nein, aber es ging ja gerade um Herbstanfang. Ist Herbst deine Zeit oder bist du eher so ein Sommer- oder Frühlingstyp?
Ich bin der absolute Sommermensch. Du weißt, bei Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad fühle ich mich sauwohl. Ich liebe die lauen Sommernächte. Ich liebe die Sonne. Sie kann auch ruhig brennen. Und jetzt merkt man eben halt so ein bisschen den Übergang. Und die Kinder gehen ja auch wieder zur Schule und dann schleift sich das so ein bisschen ein. Und dann kommen die ersten Schnupfnasen.
Ja.
Und ich hasse das einfach. Ich hasse das einfach. Wenn jetzt noch die Uhr zurückgestellt wird, schrecklich. Schrecklich. Ich merke auch, wie sich mein Körper dann so ein bisschen zusammenzieht, ne, dass mir kalt wird. Und du weißt, mir wird ja sowieso schnell kalt. Und dann hole ich schon die Sweatshirts raus. Und ich muss mich dann sozusagen schon vom Sommer verabschieden. Das finde ich schrecklich. Ich freue mich, wenn der Herbst dann nochmal so ein paar Golden Showers, wenn der Herbst nochmal ein paar goldene Tage hat. Das finde ich dann
ja, aber wunderbar. Das ist doch im September noch gar nicht so gegeben. Da gibt es dann nochmal richtig warme Tage auch so. Und bevor jetzt alle wieder den Bleistift spitzen und jeder sein Wissen uns kundtut, ich lese mal eben vor, die Definition von Herbstanfang, also offizieller Herbstanfang.
Ja.
Im Herbst der Nordhalbkugel bewegt sich die Sonne scheinbar vom Himmelsäquator zum südlichen Wendekreis. Astronomisch beginnt der Herbst hier mit der Tag- und Nachtgleiche am 22. oder 23. September. Also ne, Nacht und Tag.
Aha.
Meteoro und biologisch wird er meist auf Anfang September angesetzt. So, bitte.
Das ist echt Anfang September. Ja, es ist ein übles Wort, ne? Meteorologisch.
Ja, ich hab das immer so weggesprochen, mir war das gar nicht klar.
Ja.
Aber ich habe wahrscheinlich fälschlicherweise immer gesagt meteorologisch.
Ja, aber was heißt?
Es sind zwei O's und das vergisst man oft. Meteorologisch.
Ja, ein Wahnsinnswort.
Ja, der biologische Herbstanfang ist aber gleichzusetzen.
Ja. Ach oh, ja, das ist. Ja,
so alte Säcke ja, sagen
natürlich. Ich bin also kein Herbsttyp. Ne? Ich bin kein Herbsttyp. Bist du der Herbsttyp?
Total. Ja. Ah. Also jetzt so langsam, ja, der Sommer wirft ja nochmal wahrscheinlich uns einige Sonnentage hinterher, wie ich ihn kenne aus den letzten Jahrzehnten. Aber ich weiß auch so bis Mitte Oktober gab es immer noch mal so richtig schön sonnige Tage und ich mag das, wenn die Sonne tiefer kommt, die Tage kürzer, die Nächte länger. Ja, es gefällt mir gut.
Ja, ja, du, wir können auch nicht immer einer Meinung sein.
Ja, ihr müsst ja nicht, ne? Stell dir mal vor.
Ich bin einfach der Hochsommertyp. Jetzt komm und jetzt überall, wenn du draußen siehst, diese Wespen. Ah,
ja, das nervt doch. Ja, bist du da so genervt? Naja.
Dann willst du jetzt wirklich mal am Samstag bist in der Stadt und dann bist du über den Markt gegangen, dann willst du schön einen Eiskaffee trinken oder was. Und ich hatte noch nicht ganz angesetzt, da waren schon drei Wespen ersoffen in meinem Eiskaffee. So, dann hast du die im Strohhalm stecken. Das ist ja auch nicht schön.
Ja, stechen sie dir noch von innen in den Hals und so.
Bah! Fällt mir gar
nicht so auf. Also ich finde das auch lästig, auch fällt mir nicht so auf. Was hast du denn getrieben
dieses Wochenende? Ich habe
warst du in der Stadt, hast du Eiskaffee getrunken?
Ja, ich hatte am Samstag einen Auftritt. Ich hatte mit meiner Rockband, yeah, rock and roll, fun. Ich hatte einen schönen, Entschuldigung bitte, einen
Rock'n'Roll-Auftritt.
Ja, jetzt nicht mehr. Ich bin mit dem Bürostuhl drüber gefahren.
Nee, ja, habe ich doch gesehen. War doch, hat es ja auch so ein paar Hinweise bei Instagram und Facebook gebracht. Ja, und das war doch geil für dich. Samstag war es, glaube ich. Ne? War das der 29. Ja.
Es war Samstag der 29. Und ich dachte schon morgens, ich bringe mich mal mit dem Eiskaffee direkt in diese Sex and Drugs and Rock'n'Roll Stimmung.
Ja, und es war doch geil, jetzt nach der langen Auftrittsabstinenz hier mal wieder den Rockstar rauszukehren. Hattest du einen Hut auf der Bühne? Welche Jacke hattest du an?
Rosa war es gar nicht. Ich überlege gerade, wie ich die Farbe beschreibe. Weißt du, dieses Sweatshirt hatte ich doch gekauft.
Ja, das rosa Farbe.
Ist das rosa?
Das ist rosa, das ist original rosa, altrosa.
Ja, ich finde, das knallte noch. Ich würde jetzt eher sagen, da war noch so ein Peach-Faktor mit drin. Aber egal, das hatte ich an. Dazu eine zerschlissene Jeans, ein bisschen Schmuck. Der Bart nicht zu lang. Ein bisschen eine lange Kette, eine kurze Kette. Ich sah wirklich sehr rockstarig aus, wenn du mich fragst.
Und dann du auf die Bühne raus, die Meute tobte schon, nehme ich an. Till, du ans Mikrofon. Jetzt, are you ready? Nee. In welcher Stadt habt ihr denn gespielt?
Bei uns in der Heimatstadt, in Hamm, im Hoppegarten, im Live-Club. Das ist heute leider ganz anders.
Ne? Are you ready?
Hamm. Ja, are you ready, Hamm? Es ist so, in den Club gehen 280 Leute rein, dann ist der Proppe gefüllt. Es dürfen aber zurzeit, glaube ich, nur 80 Leute rein. Und die werden dann an Tischen platziert und sitzen dann auch da an diesen Tischen. die weit auseinanderstehen. Da muss 3 Meter Abstand zur Bühne gewährleistet sein.
Ja.
Das heißt also, das sieht alles sehr brav aus.
Und gibt es denn da auch beim Auftritt so eine Tafel 150 für Hörgeschädigte?
Ja, das hätte noch gefehlt. Du musst also dann, es steht aber überall, bitte stehen Sie nicht auf, singen Sie nicht mit und tanzen Sie nicht.
Singen Sie nicht mit. Ja, auf jeden Fall, jetzt beschreib doch mal, du springst also auf die Bühne, reißt dein neues Shirt schon runter.
Aber du gehst doch erstmal oben von der Garderobe, setzt du eine Maske auf und dann gehst du mit der Maske auf die Bühne, nimmst die Maske erstmal ab.
Aha.
Und dann sitzen die Leute da und da, ich sag's dir, da kommt das nicht so richtig auf, dieses Hey Germany, are you ready?
Aber deine, sagen wir mal, 20 Hauptgroupies saßen doch schon leicht erregt vor der Bühne, oder?
In 3 Meter Abstand saßen einige Frauen da und ich dachte noch, als dann das Licht als ich geblendet wurde von dem Clublicht, sah ich nur noch, wie auf der linken Seite, dachte ich mir, die Blonde da, das ist doch. Und dann ging das Licht einmal kurz weg und dann dachte ich, ach, das ist meine ehemalige Klassenlehrerin. Ach, guck mal an.
Aber mit sehr kurzem Rock, nehme ich an.
Oh Gott, ich musste dann in eine andere Richtung gucken, um mich wieder konzentrieren zu können. Mit einem Wort, sagen wir mal so, wenn du heute dann solche Konzerte gibst, um mal ernst zu werden, ist es wirklich so, die einzige Chance besteht, dass die Leute tatsächlich wie bei einem Konzert oder im Theater, wie einem klassischen Konzert, einfach tatsächlich zuhören.
Ja.
Und das war still.
Und ist das schön?
Still zuhören. Jein. Also, nein, weil natürlich die Stimmung nicht so wahnsinnig ist. Ja, weil letztendlich hast du 10-mal mit den Jungs 3 Stunden geprobt. Beim normalen Club-Gig ist das dann oft so, dass die musikalische Leistung einfach ein bisschen untergeht. Weißt du, was ich meine? Die Feinheiten gehen unter.
Ja.
Wenn du eine Ballade spielen willst oder ein sehr emotionales Lied, dann wird das von dem Lautstärkepegel in der Kneipe normalerweise totgetreten.
Ja.
Keine Chance.
Ja.
Du musst immer rocken auf die 12, sonst kommst du nicht richtig durch.
Und also der konzertante Aspekt ist dann jetzt besser.
Das fand ich ja persönlich.
Ja.
Mir fehlte auf der einen Seite das Emotionale und dieses dicht an dicht und dieses, wenn 200, 300 Leute anfangen, sich in Stimmung zu klatschen, mitsingen. Aber der konzertante Aspekt ist einfach toll. Du kannst eben halt Stücke spielen, die sehr elegisch sind.
Ja.
Ja, kannst ein bisschen was erzählen, weil die Leute dir zuhören müssen.
Was war denn die langsamste Nummer, die Ballade?
Ain't No Sunshine in einer furiosen, ich glaube 7 Minuten Version mit vom Bass-Solo bis zum sozusagen Gitarren-Soli und so weiter und von I Am Clued ein sehr schönes Stück, das heißt Let 'Em All In. Das waren so, Purple Rain kann man auch noch dazu zählen. Ist ja auch sehr, sehr elegisch.
Ja, 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 ja. Warum nicht?
Ja, aber wie gesagt, das hat auch was für sich. Aber es fühlt sich trotzdem bizarr.
Aber dann die Aftershow-Party. Was war denn? Yeah. Wenn es da schon so ruhig war, dann hat es ja wahrscheinlich auf der Aftershow-Party so richtig gekracht, oder?
Ja, und da liegt heutzutage auch meines Erachtens wirklich der Wurm drin. Also da ist der Wurm drin.
Ja.
Weil ich bin meistens nach dem Konzert dann so fertig. Und dieses Zusammenräumen der Klamotten, das ist so entwürdigend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt keine Roadies mehr.
Ach so.
Ich musste meine Gitarren selber stimmen. Ich musste keiner, weißt du, es sieht ja im Fernsehen immer so geil aus, ne? Oder auf diesen Live-DVDs oder auf Konzerten, da kommt der Roadie beflissen auf die Bühne, reicht dir die Gitarre, nimmt die andere entgegen, es ist alles frisch gestimmt, du musst nichts machen. Ja, geschissen, ey. Musst du selber umhängen, musst du selber stimmen. Nach dem Gig räumt keiner den Scheiß weg, wenn dir der Rücken wehtut. Das ist so schrecklich. Dann läufst du zum Auto,
Ja, weil, wo war denn jetzt die Party? Ich höre da keine Party raus.
Es gab keine.
Ach so.
Ich musste ja auch noch mit dem Auto selber nach Hause fahren.
Oh Gott, ey, das ist
ja...
Ja. Ja.
Das hat doch mit Sex, das klingt doch wirklich, das klingt doch nach Time for the Altenheim, oder nicht?
Ja, ich wollte es ja so nicht sagen, aber auf jeden Fall schon mal ein paar Vorbesichtigungen machen.
Ich habe jetzt wirklich überlegt, dass egal, was ich bei so einem Auftritt verdiene, ich investiere das alles in so einen Roadie, der für mich aufbaut, abbaut, mir die Gitarren gibt.
Ich sag dir, das heutzutage...
Das ist doch, und der mich nach Hause fährt.
Der letzte große Luxus ist Personal Assistant. Wirklich.
Ja.
Du kannst mit Autos kannst du nicht mehr beeindrucken. So groß können die Gebote gar nicht sein. Also sämtliche Risikosportarten sind auch alle schon durchgenudelt. Das Einzige, wo du heute noch wirklich mit punkten kannst als Statement und eben auch als, wie heißt das Wort, wenn man so mit Produkten beeindruckt.
A very important person meinst du, so ein VIP-Status.
Ja, Statussymbole meinte ich. Ich meine, das Einzige, wo du wirklich noch auch vor dir selber mit punkten kannst, ist der persönliche Assistent. Das ist einfach großartig. Ja. Otto Waalkes beeindruckt mich ja immer dadurch, dass er, egal wohin er geht, ja seinen Thomas dabei hat. Ne? Das ist sein Personal Assistant. Und zum Beispiel Otto sagt abends an der Hotelbar, Thomas Gitarre. So, dann rennt Thomas los, holt die Gitarre, drückt sie ihm schon gestimmt in die Hand und er kann sofort loslegen. Ja. Ne? Herrlich.
Ja.
So, das war ein musikalisches Beispiel. Aber zum Beispiel, wenn Ottos Freundin anruft oder damals Frau, dann ging auch erst Thomas ran und hat erstmal eine Viertelstunde mit Madame gesprochen, um mal so rauszuhören, worum es denn jetzt eigentlich geht. Ja, großartig. Ja. Oder Otto hat ja auch nie Geld in der Tasche oder einen Schlüsselbund und so. Das macht alles Thomas. Das ist einfach so schön, oder?
Ja, ja. Und das ist jetzt mein neues Konzept.
Dein neues Ziel.
Ja, das, ja, oder aber auch schon dieses Konzept wirklich zu übertragen auf diese Amateurverhältnisse. Das kann doch nur, das macht doch, guck mal, wie viele Gigs habe ich noch im Jahr vielleicht mit den Jungs oder mit allen Bands so. Ich würde mal sagen, irgendwas in der Range von 8 bis 10, ne? 8 bis 10 Auftritte. Verdienen tust du da so gut wie nix. Da kann ich doch lieber das Geld in einen Personal Assistant, in einen gut gelaunten Gitarren-Rodi stecken.
Absolut, der meine Meinung. Weißt du
der
das?
Der baut das schön für mich auf, der stimmt die Gitarren, der reicht mir die an, packt den ganzen Krempel wieder ein und fährt mich dann stinkbesoffen nach Hause, oder?
So soll es
also
sein, ich, ne?
Also mich stinkbesoffen nach Hause, ne? Nicht, dass er, also er ist natürlich nüchtern. Herrlich. Und ich sitze hinten in unserem Caddy, schön eine Flasche Ruinar am Hals, meine Frau im Arm. Herrlich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt werden natürlich einige, sagen wir mal, etwas konservativere Männer einwenden. Ja, wieso musst du das alles selber machen? Du bist doch verheiratet. Ne? Aber die Zeiten sind auch vorbei.
Ja, die sind auch vorbei. Oh mein Gott, ey, die Zeiten sind auch vorbei. Das gibt's ja gar nicht. Hör mal.
Jetzt weißt du, warum ich meinen Carlo so liebe.
Ja,
und auch,
ich liebe dein Carlo auch.
Und der löst ja auch jedes Problem und das ist immer so schön, mit ihm unterwegs zu sein. Nur so manchmal sonntagsabends, wenn ich dann so 4 Tage nacheinander aufgetreten bin, da wird mir das zum Verhängnis. Da bin ich so gut gelaunt, das ist ja dann quasi mein Wochenende, so sonntagsabends.
Ja.
Dann wird die Mittelkonsole aufgemacht, da sind ja immer wenigstens 50 Flaschen Jägermeister drin.
Ja.
Und dann entzünde ich mich auf der Heimfahrt. Und wenn die Heimfahrt so 2 Stunden dauert, dann komme ich da auch in absoluter Partystimmung sonntagsabends um 12 Uhr oder halb 1 zu Hause rein. Und da ist natürlich keine Partystimmung. Ne? Da bin ich der Einzige mit der Partystimmung.
Ja, das Sofakissen ist vielleicht noch in bester Laune, sich mal ein bisschen an dir zu schubbern.
Genau, und hat auch noch nicht so oft Nein gesagt.
Ja, aber das ist es. Und ich sage es dir, das muss ich einfach jetzt wieder ändern.
Ja.
Weil, gut, jetzt sagt man, aufbauen geht sogar noch, ne? Aber mich nervt es schon, oh, dann hast du die Tasche und dann alles. Nein, ich werde das jetzt alles schön, ich werde die Kohle, die ich an so einem Abend verdiene, schön in meinen Roadie stecken und werde mich einfach nur noch amüsieren. Lass mir die Gitarre angeben, sag einfach nur, hier, bring mir die, gib mir mal her die Strat, ne? Und sauf einfach nur noch den Champagner und freue mich an dem Auftritt. Herrlich, oder? Das ist wirklich, das ist das Revolutionäre, das Profikonzept auf den Amateurstatus zu übertragen.
So, das war jetzt wirklich ganz komprimiert, ne? Auf den Punkt. Herrlich.
Apropos, wenn man so älter wird, ne? Fand ich jetzt interessant. Und zwar hat mich eine Cousine, Henrich, hat mich angeschrieben. Und mich gefragt, also sagen wir so, er fing so an, er wäre 29 Jahre alt und hätte jetzt vor 3 Wochen das erste Mal das Album Rumors von Fleetwood Mac gehört.
Kenn ich ja sogar, ja.
Genau, das kennst du ja sogar. Und ob ich denn das auch kennen würde und sowas alles.
Ach, oh Gott.
Ja, fand ich natürlich total witzig, ne?
Ja.
Und hab gedacht, oh mein Gott, wann, und hab dann festgestellt, dass ich das, glaube ich, seit 78 permanent höre.
Ja.
Also, ist doch Wahnsinn, ne? Und wie das jetzt auch da wieder so die jungen Generationen für sich entdecken. Und hab dann gleich nochmal so das Album gegoogelt und da war ja auch was los. Ey, da habe ich da Geschichten gelesen. So, der Produzent hatte unter dem Mischpult im Studio so einen Riesenbeutel 1 Kilo Koks.
Wo?
Und unter dem Mischpult.
Wer, wo?
Bei Fleetwood Mac, als dieses Album aufgenommen wurde.
Ja.
Ne? Als dieses Album Rumors damals aufgenommen wurde. 76, 77, da hatten die so eine riesen Plastiktüte, durchsichtig, voller Koks unter dem Mischpult.
Also ist ja fast offiziell, oder?
Ja, das ist allgemein bekannt jetzt. Also
ja.
Wirklich kein Ding.
Also man gab sich keine große Mühe, das zu verstecken.
Nee. Wurde auch berichtet und immer wieder rein und hoch die Tassen und noch eine. Und die waren komplett zerstritten. Also das waren ja 2 Ehepaare sozusagen, Stevie Nicks, Lindsay Buckingham,
ja,
und Christine McVie, John McVie. Und beide hatten sich sozusagen kurz vorm Album getrennt oder während des Albums weiter getrennt.
Ja,
und Stevie Nicks hatte Geschlechtsverkehr mit Mick Fleetwood, Christine McVie wiederum mit einem Lichttechniker der Band. Und ich wollte sagen, vögelte mit Mick Fleetwood, so. Aber dann dachte ich mir, das klingt mir zu martialisch. Also ein Bäumchen wechsel dich, haben sich gegenseitig das Leben zur Hölle gemacht, gekokst wie die teuflischen Kokser. Wahnsinn. Und dabei rausgekommen ist so ein sensationelles Album.
Hatten wir ja schon mal, dass wir drüber gemutmaßt haben, die Leute, wenn die mit ihren Drogenexzessen aufgehört haben, ob die dann auch noch was Gutes hingekriegt haben.
Ja, keine Ahnung, aber auch dieses Bäumchen wechsel dich Spiel und diese Verletzungen, die man sich dabei zugefügt hat, die dann alle zu solchen Songs wie Go Your Own Way, You Make Lovin' Fun und was weiß ich nicht noch alles.
Ja.
Jeder fühlte sich auch vom Songtext des anderen dann angesprochen.
Ja.
Verrückt, ne? Und das Ganze noch gepaart mit so einem Riesenbeutel Koks unter dem Mischbeutel, unter dem Mischpult. Unfassbar, oder?
Ja.
Meine Herren, Gesangsverein. Das waren die 70er, ne?
Ja, aber da siehst du auch wieder, das gilt ja überall, wo so aufgenommen wird, eben auch für Filme, für Fernsehen und so. Wenn die Stimmung am Set nicht so gut ist, da kommen trotzdem manchmal echt geile Sachen bei raus. Aus dieser Spannung.
Ja, aus dieser Spannung heraus, ne? Aus dieser, Wahnsinn, ne? Dass man sich um Kopf und Kragen redet, dass man angriffslustig ist, dass man alle Sinne sind geschärft. Wahnsinn.
Ja.
Fand ich interessant, dass man eben also, dass so ein 29-Jähriger einen dann anschreibt. Ihr kennst du das Album, sehr lustig.
Ja, finde ich auch sehr lustig. Übrigens, weil du gerade von Studio und Mischpult und so gesprochen hast, wir müssen an dieser Stelle mal wieder, weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben, Hyperactive Audio loben, die uns unsere Technik zur Verfügung stellen.
Ja. Also, hyperaktiv, wie immer man es auch richtig ausspricht, aber toller Service, muss man wirklich sagen.
Ja.
Ich habe neulich noch bei denen so ein Mikrofon gekauft und wollte eigentlich nur wissen, ob das gut ist und wurde dann 20 Minuten lang darüber aufgeklärt, warum es so gut ist.
Ach so, okay. Ja, so einen magst du ja.
Wahnsinn. Ne? Ja. Gute Jungs, wirklich sehr gute Jungs.
Hyperactive Audio, ne, unter hyperactive.de könnt ihr mal gucken, was die so da haben. Gerade wenn man sich mit dem Gedanken beschäftigt, eventuell auch mal Podcasts aufzunehmen oder sonstige Aufnahmen, musikalische Aufnahmen zu machen. Also,
ja.
Shoutout an unsere Jungs da.
Gute Preise haben viele, aber was mich immer abholt, ist die gute Beratung.
Apropos gute Beratung. Die Anekdote wollte ich dir letzte Woche erzählen, habe dann aber alles drumherum erzählt, nur nicht die Anekdote, die ich hatte. Die ist auch ganz kurz, deswegen reiche ich sie nochmal nach. Ich habe dir erzählt, dass ich im Savoy Hotel war und was ich da so erlebt habe, dass ich mit Eckart von Hirschhausen gefrühstückt habe und so. Aber
ja,
der größte Knaller war, ich wollte in Köln eigentlich noch meine Tante Agnes besuchen. Die ging aber aus irgendwelchen Gründen nicht ans Telefon. Gott sei Dank habe ich dann einen Tag später festgestellt, dass alles in Ordnung ist. Aber dann habe ich gedacht, so jetzt kurze Hose hatte ich dabei. Und T-Shirt und hatte eben auch so Sneaker, die so einigermaßen nach Sport aussehen. Da habe ich gedacht, ach, da gehst du jetzt hier mal im Savoy, weil ich hatte Zeit, 2 Stunden gehst du ins Fitnesscenter, ne?
Was?
Ja.
Was ist das denn für die Idee? Wie kommst du denn jetzt darauf?
Ja, ich fühlte mich so gut und habe gedacht, ach, da kann ich doch jetzt mal pumpen hier, ne? So,
ja.
Vor allen Dingen mit dem Training, was ich noch kennengelernt habe. Die Übungen sind wahrscheinlich nie nur veraltet, sondern zum Teil auch verboten. Von allgemeinen Sportärzten. So, ich also da ins Fitnesscenter und habe dann so meine Übungen gemacht, die ich noch wusste von ganz früher. Und habe da so ein bisschen gepumpt und Gewichte und Bizeps und Brusttraining und Rückentraining und so was alles. Ne? Und gehe dann irgendwann so mit dem Handtuch umgeschlungen wieder an der Rezeption vorbei. Und natürlich, du kennst mich, ich übertreibe ja immer. Hatte für mich jetzt klar, ich werde jetzt ab jetzt die nächsten Jahre 5-mal die Woche trainieren. Und hatte
natürlich
im Kopf schon im Prinzip eine Dankesrede, wie ich bei den Bodybuilding Meisterschaften in Essen bei den Senioren meine Dankesrede halte, ne? Weil ich wollte jetzt nochmal.
Mister Universum,
ich wollte jetzt nochmal ganz groß eingreifen. Hat auch schon geguckt, wo kriege ich jetzt hochwertiges Eiweiß her und so. Ich wollte jetzt ganz groß abgreifen. So trab ich also da schweißgebadet vor der Rezeption her. Und die Alexandra schaute mich so ganz amüsiert an und sagte nur, na Herr Schröder, nächstes Jahr wieder.
Nächstes Jahr wieder. Oh Gott.
Ja, und jetzt ist
du
jetzt so,
sahst dich schon.
Ist so 12 Tage her. Ich rate mal, wie oft ich seitdem wieder trainiert habe.
Ich schätze mal jeden Tag ran ans Rudergerät. Ich denke mal, du hast auch alles bei dir umgeräumt. Ne? Da wurde einfach mal eine Stange zwischen den Türrahmen gekloppt.
Ja, deshalb eine Stange zwischen den Türrahmen habe ich ja öfter mal. Aber
nein, ich meine so eine Eisenstange.
Ja. Meinte ich auch.
du Angeber.
Wozu denn pumpen, wenn der Stahl längst geschmiedet ist? Ne? Nein.
Herrlich.
Aber das war so lustig, ich musste da so drüber lachen, wie sie dann, weißt du, ich so, ne, so, ich bin der Größte, ich fange nochmal ganz oben an und so. Und dann sagt sie, na Herr Schröder, nächstes Jahr wieder, herrlich, oder?
Ja, man durchschaut uns einfach schon.
Ja.
Ne? Das ist... Ach, das ist doch einfach alles herrlich.
Aber ich muss noch dazu sagen, dass ich, nur damit die Geschichte abgeschlossen ist, ich hatte dann 3 Tage lang den Muskelkater meines Lebens. Weil wenn du 12 Jahre keinen Sport machst und dann einmal ganz groß angreifst, das tut dir alles so weh.
Ja, was ja auch so völlig scheiße ist, ne? Das ist ja meistens so, dann kaufst du dir irgend so ein Ding oder irgendeiner sagt so ein Rudergerät, das ist super. So, und dann holst du dir so ein Rudergerät oder stehst stellvertretend für alles andere auch.
Ja, und Stepper.
Und übertreibst es derartig, dass du nach einer Woche irgendwie schon wieder beim Orthopäden stehst und der sagt, ja, aber sie können doch nicht einfach von 0 auf 180 so ein Gas geben, doch nicht in ihrem Alter. Und wirst natürlich einfach nur noch gedemütigt. Ne?
Ja, und dann denkst du dir, aber weil früher war das ja auch kein Problem, als junger Mann, da hast du losgelegt, alles scheißegal, auch beim Joggen, warum langsam, sofort volles Brett, eine Stunde. Und machst du das aber heute, kommst du keine Treppe mehr hoch, ne?
Ja, und da sind wir doch wieder beim alten Thema, ne? Sie ruft oben aus dem ersten Stock, ruft sie runter, Tiger, komm hoch, Liebe machen,
rappel ja, mich durch.
Ja, und du stehst unten und sagst, ja, geht nur eins von beiden, ne? Ja. Oho. Und da hast du es wieder. Wir sind, da schließt sich der Kreis, wir sind nicht mehr im Sommer unseres Lebens, wir sind im Herbst unseres Lebens. Ja,
und jetzt stelle ich mal eine Fachfrage.
Und es war Sommer, verstehst du?
Ja,
es war
ja,
Sommer.
Ja, warte, bevor wir jetzt mal zu der Zuschrift, die war toll, da möchte ich mal fragen, weißt du, man sagt ja Best Ager auch, ne? So zu
ja.
uns. Von wann bis wann geht das Best Age? Wann ist man Best Ager?
Ach du Scheiße. Ich würde mal sagen, von 49 bis 59.
Ja, ich glaube auch, das haut hin. Ne? So 50 plus Silver Ager, Golden Ager, Third Ager, Master Consumer,
ja?
Major Consumer. Ja. Wird im Marketing und verwandten kommerziellen Bereichen eine Zielgruppe von Personen mit einem Lebensalter von über 50 benannt? Unklar.
Ah.
Also ist natürlich sehr individuell. Unklar ist es bei vielen der genannten Begriffe, ob die Zeit der besten Jahre erst mit dem Tod oder bereits weit vorher endet. Darum geht's ja. Wann ist die beste Zeit? Ja, die beste Zeit ist jetzt. Immer jetzt.
Ja, ne? immer jetzt. Und es ist einfach nur, man darf das eben halt nicht mit Verbitterung sehen. Ne? Nee. Ja, wir sind im Herbst des Lebens. Ja, das ist doch toll. Das heißt, wir stehen noch auf dem Platz und so läuft es auch. Ich meine, klar, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich stelle schon Veränderungen fest, aber ich finde es auch nicht schlimm. Zum Beispiel, ich wollte vorgestern, hatte ich Bock, einen Film zu sehen. So, guckst du durch bei Netflix, aha. Kingsman, ach, der erste Teil hat dir doch so gut gefallen.
Ja, fand ich auch
guckst
gut.
Du jetzt ins, guckst du jetzt den zweiten Teil, ne?
Ja.
Herrlich. Alle waren zu Hause weg. Ich dachte mir, wunderbar. Mir schön Gläschen Champagner eingeschüttet. Herrlich. Füße hoch. Füße auf dem Tisch, Nüsse daneben. Da siehst du mal. Da siehst du mal. Wie nah der Tisch bei uns am Sofa steht. So, aber.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
So. Der Film geht los. Ey, und nach 10 Minuten bin ich so dermaßen genervt von so einer beschissenen Action-Szene.
Ach so, ich dachte, der Fernseher wäre nicht angewiesen.
Nein, alles wunderbar. Ich konnte so laut machen, wie ich wollte, weil,
die Chefin war nicht zu Hause.
Ja, die oberen Frequenzen nehme ich auch jetzt nicht mehr so super wahr nach 35 Jahren Musik. Aber egal, alles super. So, total laut. Und dann ging das irgendwie los, dass er da vor diesem Kingsman-Laden steht. Es kommen Leute an, wollen ihn umbringen. Und ab da geht's los. Er jumpt in das Taxi. Und 10 Minuten später waren von dem Taxi nur noch irgendwie Fragmente, 4 Räder über. Und er fährt in so einen Teich und von da aus geht's unter Wasser ins Hauptquartier und ich war so genervt von dem Scheiß. Aber von diesen
klang jetzt nicht schlecht, wie du es erzählt hast.
Ja, aber es interessiert mich nicht mehr. Diese Verfolgungsjacht, er hängt raus, er tritt ihm viermal in die Fresse, daraufhin holt der andere einen Schraubenschlüssel und haut ihm 30 Mal die Kauleiste kaputt, dann wird er hinter dem Auto hergezogen, macht einen dreifachen Salto, kommt durch das Schiebedach wieder reingeflogen, haut dem anderen irgendwie eine Flasche Whisky, die er vorher noch aus der Bar holt. Ey, es interessiert mich nicht mehr. Sorry, ich kann es nicht mehr sehen.
Ja, mich hast du auf jeden Fall neugierig gemacht.
Ja, und dann habe ich auch gedacht, ach, muss ich das jetzt, wie ist das jetzt? Kann man das jetzt einfach so sagen? Oder ist man dann wieder so ein meckernder Alter? Und dann habe ich mir einfach gedacht, nö, ich kann das einfach sagen. Stört mich auch gar nicht. Und ich würde jetzt auch noch nie mal, ich finde das ja nur schlimm, wenn man jetzt sagen würde, ja früher, da waren die Filme noch, ne, bla bla bla. Ich merke einfach nur, ich bin heute mehr an den ruhigen Filmen interessiert und es ist auch schön.
Ja, ja, warum denn nicht? Es gibt ja auch viele Filme, die auch tatsächlich über den Inhalt funktionieren.
Und mit wer mit über 50 immer noch auf Action-Kino steht, ist doch alles super. Aber ich dachte einfach nur, ne, für mich ist das nichts, ausmachen. Hab mich auch gar nicht lamentiert oder was weiß ich, einfach zack, den nächsten Film, super.
Sehr schön. Ja, und dann, Spaß. Ja, das bringt mich gerade zu was. Christoph Stöber, das ist auch eine Cousine, und der hat uns auf Facebook geschrieben, genau am 31. August hat er geschrieben, heute ist Jahrestag von Peter Maffay und seine Liebschaft aus und es war Sommer, weil ja da die Stelle vorkommt, es war ein schöner Tag, der letzte im August.
Ja. Ja, das ist, weil ich eben und es war Sommer gesagt habe, bist du wahrscheinlich drauf gekommen.
Genau,
oder?
Genau. Und das fand ich so eine schöne Idee. Ich habe echt laut gelacht und dann habe ich gedacht, na, jetzt mal gucken, von wann ist der Song denn eigentlich, ne? Und es war Sommer. Und Alter, der ist von 76.
Ja.
Also 44 Jahre alt. Ja, und sie war ja, es kommt ja die Zeile, ich war 16 und sie 31.
Ne? Ja.
So, also 44 plus 31, sie ist jetzt 76.
Aha.
Und ich weiß nicht, ob die sich jetzt immer noch am letzten Augusttag irgendwo treffen. Ich hoffe es einfach mal, weil es wäre schön für diese empfundene Liebesgeschichte. Es war Sommer, das erste Mal. Über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Ich war kein Kind mehr.
Du, 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 ja. Du. Ja, 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 ja. Ich weiß, wir haben die Nummer mit Till und Obel gemacht und sogar auf Platte pressen dürfen. Ich spiel's mal an hier, ich hab's. Man hört's schon, ne?
Es topft.
Und jetzt kommt meine Gitarre.
Oh, das warst Alter, du? Das,
ja! Nochmal mit Gefühl, hier.
Es war ein schöner Tag.
Gut.
Die Karre rannte so, als hätte sie es gewusst. Bei uns ging es ja darum, dass er seinen alten Kumpel Frank Sommer, seinen Klassenkameraden, trifft, der ihm immer was auf die Fresse haut.
Und es war Sommer, sehr geil.
Ja, und es war Sommer. Und er war 16 und ich 1,31. Und von Karate wusste ich nicht viel. Er wusste alles und ließ es mich spüren. Ich hatte kein Kinn mehr. Oh. Und weißt du, warum wir die Nummer überhaupt machen durften?
Nee, sag mal.
Ja, das ist relativ einfach, weil Peter Maffay die nicht geschrieben hat.
Ach, wer hat sie denn geschrieben?
Ah, das ist eine gute Frage.
Aber eigentlich, er war zu der Zeit, war er noch der Feind. Der war so der Schlagerfuzzi, ne?
Ja, ja, ja. Und sagen wir es mal so, die Leute, die den Song geschrieben haben, die hatten nichts dagegen, noch mal ein bisschen Geld zu verdienen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ach so, wer hat's geschrieben? Ich glaube, es war der großartige Joachim Haider.
Ja, es ist auch egal, ne? Ich ziehe die Frage zurück ganz schnell.
Zieh die Frage auf jeden Fall. Die Leute hatten nichts dagegen, dass wir den Song nochmal auf Platte bringen. Wir haben denen auch den Text geschickt und super,
Alle waren bestens zufrieden. Sag mal, und das war aber, ich weiß noch, da war ich auch noch sehr jung. Und das war dann so eine Fantasie, ne? Da waren das Testosteron schwappt zum ersten Mal über die Bordwand des Körpers. Man weiß noch nicht, wohin mit seiner Kraft. Und hat sich dann vorgestellt, ja, wenn man so eine ältere Oma mit 31 hätte, die könnte einem nochmal zeigen, wo Opa den Most holt, oder?
Ja, davon war ich auch völlig erfüllt. Also ich muss wirklich sagen, das hat mich immer an diesen französischen Filmen so fasziniert, wenn dann die etwas reifere, Dame des Hauses den Jugendlichen sozusagen verführt hat und ihm das Reiten beigebracht hat. Das, oh Gott. Ja, das war auch durchaus, das fand ich auch sehr reizvoll, den Gedanken.
Als der Christoph Stöber das geschrieben hatte jetzt bei Facebook, da musste ich dran denken, dass es ja eben einen Song gab von Dalida, der quasi so in die andere Richtung ging. Also sie hat sich vorgestellt mit so einem jüngeren Typen und so. Er war gerade 18 Jahre, heißt der Song. Kennst du den noch?
Er war gerade 18 Jahre. Er war gerade 18 Jahre. Da, 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 da. Das ist auch ein Chanson, sehr, ne?
Ja, und da habe ich mir den Text mal ausgedruckt. Und das ist unglaublich, das ist unglaublich. So, er war gerade 18 Jahre, sie war 36, so würde man ja auch sagen, eine junge Frau. Damals sagtest du aber, ja die Oma. Ne?
Und sie war das nur Oma.
Ja, und sie, in dem Song kommt sie auch ganz zum Schluss, singt sie auch. Ich hab vergessen, ganz und gar, ich zählte zweimal 18 Jahre. Das war dann das traurige Ende, dass sie schon zu alt ist. Ne?
Oder? Unglaublich.
Er war gerade 18 Jahre, fast noch ein Kind mit weichem Haar, ein Mann zum Lieben. Der Sommer ging, als ich ihn sah, die leeren Nächte schon so nah, die mir noch blieben. Siehst du, auch da ein Herz würde die nächste Woche sterben.
Das gibt's gar nicht, ne? Mit 36.
Jetzt kommt's. Aber die Stelle weiß ich jetzt schon, hatte ich früher angemacht. Ich malte und frisierte mich ein bisschen mehr auf jugendlich. Ich wollte es probieren. Als wir uns in die Augen sahen, hätte ich wer weiß was noch getan, ihn zu verführen. Er war gerade 18 Jahre, für mich der schönste Grund für wahr zu unterliegen. Von Liebe sagte er kein Wort. Ich glaube, er nahm es mehr als Sport, mich zu besiegen. Er sagte, ich habe Lust auf dich. Er hat's im Kino sicherlich mal so gesehen. Ein Lager aus Verlegenheit, ein Himmel voller Seligkeit, so ist's geschehen. Ja. Und so weiter. Und dann ganz zum Schluss war er einfach weg. Er sagte noch, du warst gar nicht schlecht. Die Jugend gab ihm wohl das Recht, es so zu sehen. Und dann kam's. Ich habe vergessen, ganz und gar, ich zählte zweimal 18 Jahre. Und jetzt pass auf, jetzt sind wir letztens mit dem Alster-Schipper. Der fährt so über die Alster, ist ein Ausflugsschiff, fährt über die Alster. Und dann kann man so die Kanäle an der, also man fährt so die Oberalster weiter, kann also teilweise durch die Kanäle fahren.
Und dann sind hatte ich eine 78-Jährige angemacht, oder warum kommt jetzt die Überleitung?
Nee, sie wollte nicht, ich habe sie dann mit Alkohol abgefüllt und dann, nein, wir sind an so einer Seniorenresidenz vorbeigefahren, sehr opulent, sehr teuer wahrscheinlich, und das war früher ein Stift für Mädchen aus reichen Hamburger Familien, die nicht mehr im heiratsfähigen Alter waren. Und weißt du, was die Altersgrenze da war, ab wann die da rein konnten? Weil sie nicht.
Nee.
26.
Bah! Das gibt's doch gar nicht.
Ja, Wahnsinn, ne?
Es ist verrückt, ne? Es ist verrückt.
Ja.
Das, was sich da verschoben hat, ne? Ich meine, man sagt das ja immer so, ne? Dass ich stelle für mich fest, wenn ich keinen Spiegel in der Wohnung hätte, würde ich mir selber glauben, dass ich irgendwo 36, 37, 38 bin.
Also von deiner inneren Welt.
Ja, von meiner Innenwelt und was ich mir für Klamotten anziehe, was ich mir so rauslege.
Rausnimmst, was du dir so rausnimmst.
Ja, genau. Und wenn ich nicht einen Spiegel hier zu Hause hätte, wo ich manchmal erschüttert vorbeilaufe und feststelle, wer ist denn der weißhaarige, graubärtige Opa da. Das ist ja auch, guck mal, mein Jüngster ist 9. Ja. Das ist auch total verführerisch, da zu denken, ja, der ist ja 9, kann ich ja gerade mal so 38, 39 sein. Ne?
Das heißt, ja, aber also muss das ja auch positiv sein.
Ich vergesse dann natürlich, lass das dann schön zur Seite, dass meine älteste Tochter 30 ist. Ne?
Ja, ne, aber der Kleine ist 9. Das heißt, vor ungefähr 10 Jahren hattest du nachweislich nochmal GV.
Hatte ich, ja, sicher. Und das ist ja das Beruhigende, dass ich sagen kann, Leute, mit Mitte 40 geht nochmal was. Da kann man nochmal angreifen. Das gibt's gar nicht, ey. Ah, ja, ey, da muss ich sagen, was Liebe und jetzt, wenn wir schon auf dem erotischen Dampfer fahren, dann möchte ich hier aus...
Komm auf meiner, das Traumboot der Liebe, bitteschön, Herr Hohleder.
Möchte ich hier einer meiner Lieblingssex-Szenen aus einem Buch vorlesen, das da heißt Der Turbo von Marrakesch. Geschrieben von einem gewitzten Atze Schröder.
Geschrieben von einem deutschen Top-Autor.
Ja,
Atze Schröder. Und seinem Wasserträger.
Ja,
also genau. Atze Schröder. Nein.
Hat Günther Netzer auch immer gesagt, es hat ihn immer verletzt, wenn die Leute ihm gesagt haben, dass Hacki Wimmer sein Wasserträger gewesen wäre, weil es wäre völliger Unsinn gewesen, weil Hacki Wimmer wäre ein toller Fußballer gewesen, ein sehr guter Techniker und alles andere als ein Wasserträger.
Ja, ich wollte mich auch selber hier als Wasserträger präsentieren. Ein Kokett.
Ach so.
Kokett. Weil. Gar.
Monsieur Coquette, aber es ist,
dein Atze, dein Tenzing Norgay, dein Zillertaler Fliesenleger.
So, also pass auf, Atze und diese französische junge Profikillerin nähern sich an. Und er sagt, excusez-moi, parlez-vous Philadelphia, je suis Bucco Gilbert. Ratin, ratin, radatanada. Ihr silbrig helles Lachen zog mir direkt ins hormonelle Taufbecken. Sie meinen wohl Gilbert Bécaud, mein Lieber. Man nennt ihn auch Monsieur 100.000 Volt, aber Sie sind ja die reinste Naturgewalt, mon cher. Oh la la, das war hier offensichtlich ein Gespräch unter Erwachsenen. Was für eine klasse Frau, die schaute nicht weg, sie wollte es wissen. Sie schob sogar noch ein weiteres Holzscheit ins Feuer. Warum führen wir diese Unterhaltung nicht im Café Boxspring weiter? Sie sah mir tief in die Augen, nahm mich an der Hand und wartete meine Antwort nicht eine Sekunde ab. Wenige Augenblicke später hatte sie mich mit zwei Samttüchern ans Bettgestell gefesselt und zog mir mehr als geschickt die Hose runter. Dann flüsterte sie mir ins Ohr, mon cher, ich bin genau die, in der du bist und ich hab genau das, wonach du suchst. So, dann zieht sie sich komplett aus, holt diese legendäre Uhr, um die es geht, und sagt dann zu ihm, bindet sie ihm ans Handgelenk und sagt dann, es macht mich einfach scharf, wenn Männer im Bett eine schöne Uhr tragen. Und diese Uhr macht mich besonders geil, weil sie 1 Million wert ist. Ich liebe ja skurrile Situationen, aber diese war mir ein bisschen zu sportlich. Ich protestierte schwach, aber entschieden. Entschuldigung, Mademoiselle. Das kommt jetzt vielleicht etwas überraschend, aber ich möchte Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich verlobt bin. Interessant, gurrte sie, aber es fühlt sich gerade nicht danach an. Hilflos musste ich mit ansehen, wie mir mein bester Mann schamlos in den Rücken fiel und gemeinsame Sache mit dieser wohlmanikürten Hand dieser französischen Bestie machte. Dann verlor ich ihn aus den Augen. Wie lange sie entfesselt auf mir rummachte, vermochte ich nicht zu sagen. Sie wand sich jedenfalls wie eine unheilvolle Königskobra und versuchte mich zu Schande zu reiten. Plötzlich hielt sie inne und flüsterte mir mit ihrem Gelächter heiser ins Ohr, du machst mich verrückt, du kleiner Wichser. Sobald dein kleiner Soldat nicht mehr steht, werde ich dich töten. Aber ganz langsam, versprochen. Dann lachte sie irre. Aha, daher wehte der Wind also. Immerhin gab mir das ein paar Stunden Zeit, um einen Ausweg aus dieser prekären Lage zu finden. Wieder und wieder kamen sie, aber ihre Bewegungen wurden immer langsamer. Da hatte mal wieder jemand den Mund zu voll genommen. Wie immer. Erst große Klappe haben und dann nicht liefern. Ah, ist das schön, oder?
Ja, ja, ach Leute, wirklich, das Buch, das ist so lustig. Lest es bitte nochmal, ich werde es auch machen.
Ich könnte mich so wegschreien über dieses, das gab mir ein paar Stunden Zeit. Ja.
Musste ich mit ansehen, wie mir mein bester Mann in den Rücken fiel.
Und mit dieser wohlmanikürten Hand dieser französischen Bestie gemeinsame Sache machte. Herrlich ausformuliert, oder?
Ach, ich weiß noch, wie wir es geschrieben haben. Das war so witzig. Gerade diese Szene, da haben wir Tränen gelacht.
Ach Gott, oder ach Gott, es gibt so viele. Markus Krebs, bei dem wir ja beide zu Gast waren in seinem Podcast Kommunikation.
Ja.
Jetzt sind die Folgen auch bei YouTube hochgeladen.
Ja.
Kann man sich angucken. Da fragt er mich ja auch, ob die Bücher von uns Ute und Turbo, ob die nicht verfilmt werden sollten. Und da muss aber ein Drehbuch her, was uns beiden wirklich gut gefällt. Ne? Das ist schon ein schwieriges Unterfangen, weil, da kann man sich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden geben, da muss das Beste ran.
Ja, nächstes Jahr schreiben wir ja wieder ein Buch und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja, es gibt noch so viel zu erzählen, mein Gott.
Ja.
Wahnsinn, ne? Cousine Klaas schreibt uns hier, das finde ich sehr interessant. Moin moin, liebe Obercousine, in der letzten Folge ging es ja unter anderem um Fips Asmussen und sein Talent, das Publikum zu fangen.
Ja.
Da fiel mir ein Erlebnis ein, das ich beim Auftritt eines gewissen Atze Schröder vor einigen Jahren im Schönlingen hatte. Live auf dem Marktplatz in der Innenstadt, irgendein Stadtjubiläum, schönes Wetter, gute Stimmung, Atze gut aufgelegt, der Abend lief. Wäre da nicht dieser eine Vollhorst im Publikum gewesen, stand ich weit von mir und musste bei jedem dritten Ding reingrätschen und mit einem "Kenn ich schon, zieh den Hebel, pass auf, der kommt gleich, warte. Und so weiter. Die Leute um ihn rum waren nach einer Weile ziemlich genervt. Das machte ihm aber nichts aus. Atze hat das natürlich auf der Bühne nicht mitbekommen, klar. Trotzdem habe ich mich gefragt, wie hätte er wohl reagiert, wenn er es mitbekommen hätte, zum Beispiel auf kleineren Bühnen. Und die Frage geht dann an euch als altgediente Rampensäue. Was waren die nervigsten und blödesten Erlebnisse mit Reaktionen aus dem Publikum? Wie habt ihr reagiert oder umgekehrt? Was waren die überraschendsten und witzigen Erlebnisse mit dem Live-Auditorium? Tja, öffnet doch mal wieder das Nähkästchen aus 138 Jahren Bühnenerfahrung.
Nach vorsichtigen Schätzung, ja.
Cousine Klaas. Ja.
Normalerweise, kommt ja immer wieder mal vor, dass einer dazwischen bölkt oder irgendwas den Vortrag stört, sagen wir es mal so. Und meistens fällt einem dann ja auch irgendwas Nettes ein, womit man den erstmal so zum Gespött aller macht. Und ich versuche auch da nicht zu ätzend zu sein, sondern, was weiß ich, du bist auch ein Guter, dein Bus kommt gleich, so diese Sachen. Und das klappt eigentlich auch immer. Und dann sind die meisten auch ruhig. So, dann irgendwann zieht man das Tempo natürlich an, dann sagen wir, pass auf, halt doch einfach jetzt mal die Fresse, ja? Und der Spruch von meinem Alten war früher auf der Bühne immer, wir haben hier gerade eine Verlosung durchgeführt, du hast gewonnen ein Wochenende bei dir zu Hause, du kannst jetzt schon mal gehen.
Ja, okay.
Aber es gab tatsächlich hier und da auch mal Leute, die wirklich wie von Sinnen dazwischen, also ohne Sinn und Verstand, besoffen oder sonst wie beeinträchtigt. Und da weiß meine Crew dann aber auch schon Bescheid, dass sie dann irgendwie in meistens sehr netter Form denjenigen bitten, nur einfach sich zu verziehen.
Okay. Ja, ich weiß, mein Standardspruch immer auf so vorlaute Störer war natürlich immer, ist schöner hier als im Heim. Und
ja.
So der Klassiker auch, ne?
Ja.
Und ansonsten musste man ja immer darauf achten, ob das alle mitgekriegt haben, ne, im Publikum.
Ja,
weil
ja,
es
ja.
ist manchmal auch sehr schwierig, wenn du dann auf der Bühne ausfallend wirst und keiner weiß, worum es eigentlich geht.
Ne? Ja, genau. Und das muss man auch überspielen. Wenn solche Sachen sind, wo die meisten im Publikum das gar nicht mitkriegen, dann muss man eben drüber stehen, das überspielen.
Am Anfang unserer Karriere, da haben wir mal in Telgte jemanden auf die Bühne geholt, der die ganze Zeit laut rumgeschrien hat und es entpuppte sich als totales Fiasko.
Ja, so geht es schnell in die Hose, ne?
Ja, weil er war dann einfach stinkbesoffen und auch gar nicht mehr ansprechbar und es war dann auch nicht gut, den vorzuführen. Blieb einfach nur ein schales Gefühl. Und da habe ich schon das erste Mal gelernt, vorsichtig, kommt ganz auf die Situation an, bloß hier keinen Automatismus walten lassen.
Ja, das würde ich auch sagen. Es kommt immer auf die Situation an. Im günstigsten Fall ist man ja als Komiker auch einigermaßen schlagfertig und hat ja genug Sprüche, um viele Situationen auch zu entschärfen. Am besten ist natürlich, man findet den richtigen Spruch, dass alle lachen über denjenigen, aber er selber auch noch mitlachen kann.
Ja.
Ne, du siehst, bist du der Sohn vom Bürgermeister, du siehst so wichtig aus.
Da kann man ja
noch mitlachen selber.
Ja, genau diese Dinger. Schöner hier als im Heim, bist du der Sohn vom Bürgermeister, bist du der Bürgermeister und so weiter. Ja.
Du siehst so wichtig aus.
Sag mal, ich habe eine lange Mail von einer Cousine aus Versehen gelöscht.
Ja.
Zum Thema prominente Begegnungen.
Hast du die noch? Die habe ich noch, ja. Die war ganz nett geschrieben, soll ich sie mal vorlesen?
Genau. Witzig, dass du das genauso siehst. Ich habe nämlich auch gedacht, die war wirklich gut geschrieben.
Ja, also das ist von Cousine Steffen und der schreibt, hallo liebe Cousininnen und Cousins. Bei uns sind ja alles Cousinen, Steffen. Also,
ja.
So,
bitte.
Ich war Ende Oktober 2015 beruflich in Mexiko. Am Tag des Rückflugs fand nach 23 Jahren mal wieder ein Formel-1-Rennen in Mexico City statt. So, deshalb war ich überhaupt da. Ne? Ich war mit meinem Kollegen auf dem Weg zum Gate am Flughafen. Da schallte es von einem Flughafen-Kart hinter mir herunter. Hey Nico, du Depp! Ich drehte mich um und sah Sebastian Vettel auf dem Kart, wohl auf dem Weg zur Centurion Lounge. Aha. Denn dort warteten bereits Gisele Bündchen, Naomi Campbell und Co. zur After-Show-Party. Beim Umdrehen sah ich dann noch den kleinen und unscheinbaren Nico Rosberg zu Fuß hinter mir herlaufen. Beim Einchecken circa 22 Uhr Ortszeit sah ich dann keinen der Fahrer mehr, denn diese wurden wohl mit dem Auto zum Flugzeug gefahren. Spät in der Nacht, während die meisten Passagiere in der Touristenklasse schliefen, ging ich zur Toilette, um Platz für weitere Gin Tonic und Biere zu schaffen. Die Toilette war besetzt und als die Tür aufging, stand Nico Rosberg vor mir. Wir nickten uns kurz zu und dann ging ich in die Toilette. Ich fragte mich, wieso er nicht die Toilette in der First Class benutzte und stattdessen quer durch die gesamte Boeing 777 gelaufen war. Bewegung? Oder haben Vettel und Kai Ebel gerade die Toiletten versaut? Das waren seine Gedanken dazu. Als ich rauskam, stand er immer noch da und sprach mit einer Flugbegleiterin, bei der er es frei nach Stromberg schon etwas knirschte im Bindegewebe.
Oh Gott, was ist das denn für eine
war ein Stromberg-Zitat.
Ja.
Ich ging zu meinem Platz und genehmigte mir den nächsten Gin Tonic und frönte dem Onboard Entertainment. Nico Rosberg verschwand wieder in der First Class, um nach circa einer Stunde wieder zurückzukommen, um die Toilette aufzusuchen. Bei dem Weg zur Toilette, aber auch wieder zurück, wirkte er wie ein begossener Pudel, denn keiner sprach ihn an, obwohl er intensiv und verzweifelt den Augenkontakt mit den Passagieren suchte. Er bekam aber weder Glückwünsche zu seinem Sieg, noch wollte jemand ein Autogramm oder ein Foto mit ihm. Als wir später in München landeten und ich weiter nach Frankfurt flog, sah ich ihn dann nicht wieder. Im Nachhinein ärgere ich mich, weil ich kein Foto vor der Toilette mit ihm gemacht hatte. Denn das hätte zumindest 500 Euro von der Bild-Zeitung bedeutet und Nico hätte auch ein Erfolgserlebnis gehabt.
Ja. Was wollte er tatsächlich in der Touri-Klasse? Das ist die große Frage, ne?
Ja, vielleicht tatsächlich so ein bisschen Applaus.
Vielleicht war es auch diese charmante, Flugbegleiterin, oder?
Ja, entweder diese Flugbegleiterin, die schon über an, ne, wegen dem knirschenden Bindegewebe über etwas Erfahrung verfügte.
Das ist etwas respektlos ausgedrückt.
Ist ja nur ein Stromberg-Zitat.
Vielleicht war sie auch wirklich noch eine rassige Schönheit auf dem Zenit ihres Könnens.
Oder sie war noch so jung, dass es noch knirschte. Kann ja auch sein.
Das kann auch sein.
So, aber der andere Aspekt ist vielleicht sogar noch wahrscheinlicher, dass, weil er das Rennen gerade gewonnen hatte, mal so ein bisschen im Applaus baden wollte.
Ja, das ging natürlich, das kann natürlich auch sein. So, ich habe hier noch eine Zuschrift. Liebe Cousine, Cousine Stefanie schreibt, meine Schwester hat mich auf eine Coverversion von Paint in Black hingewiesen, die so unglaublich ist, nämlich von Karel Gott. Und der Song heißt Rot und Schwarz. Ich sehe eine rote Tür und will sie schwarz anstreichern.
Heißt das wirklich so?
Ja, das gibt's wirklich. Sofort musste ich an euch, vor allem an Till, denken und habe mich gefragt, ob ihr diese Version wohl kennt und was ihr davon haltet. Ja, natürlich kenne ich diese Version. Unter anderem ist das ungefähr genauso lustig wie es gab eine Version von Cindy und Bert von Paranoid, von Black Sabbath.
Nein.
Ja, und die heißt der Hund von Baskerville.
Nein,
Paranoid. Ja, das ist wirklich, das ist ungefähr genauso heftig. Und ich komme jetzt aus dem Stand nicht darauf, da gibt es noch mehrere obskure Titel, die eingedeutscht sind. Aber ich glaube, die zwei berühmtesten sind wirklich tatsächlich Paint in Black von Karel Gott in Rot und Schwarz und Cindy und Bert mit Der Hund von Baskerville, alias Paranoid.
Oh Gott. Ja, ich bin sicher, Ozzy Osbourne hatte die Nummer etwas anders gemeint.
Ja, ich bin mir auch sicher, aber er hat das Geld mitgenommen, was die Tantiemen da gebracht haben. Ja, stundenlang lachen kann ich übrigens auch regelmäßig beim Hören eures fantastischen Podcasts, wobei mir auch die leiseren Töne sehr, sehr gut gefallen. Macht bitte noch lange weiter so. Liebe Grüße aus Kiel. Ja, Cousine Stefanie, vielen Dank für diese schöne Geschichte. Ja, ich muss dazu auch wirklich kurz sagen, ich war die letzten zwei Tage wirklich sehr melancholisch unterwegs.
Ja.
Viel spazieren gegangen und gesehen, dass du weißt ja, ich liebe Sonnenblumen. Und und jetzt sind die überall verblüht hier. Die Bauern hatten die an die Ränder der Felder gepflanzt, damit die Bienen und Hummeln und sozusagen noch genug Nahrung finden und hatten hier sehr viele Sonnen und die sind jetzt alle verblüht und lassen die Köpfe hängen und das hat mich doch ein wenig melancholisch gestimmt. Und ich bin heute tatsächlich durch unseren kleinen Podcast wieder in das etwas amüsantere Fahrwasser gekommen. Mein guter Freund, wir kommen zu unserer Spotify-Playlist. Ja. Und wieder mal wirst du gezwungen, als jemand, dem Musik gar nicht so viel bedeutet, Musik zu empfehlen.
Ja.
Was?
Ich fand auch immer, wenn ich so aus Afghanistan gehört habe, dass die Taliban dann Musik verboten hatten, dann habe ich immer gedacht, ja und? gut, was habe ich heute rausgesucht? Von Billy Preston, If You Let Me Love You.
Billy Preston, du bist doch das.
Ja, pass auf. Und jetzt versuch mal über Billy Preston zu reden, ohne dass du die Stones erwähnst.
Naja. Also Billy Preston war, glaube ich, schon als 14-Jähriger mit Ray Charles unterwegs.
Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Als Pianist und Organist.
Da kann man wirklich von Wunderkind sprechen, ne?
Ja, und ich glaube, weil er mit Ray Charles und anderen unterwegs war, hat er auch Anfang der 60er Jahre eben halt die Beatles und die Stones kennengelernt.
Ja.
Auf diesen vermischten Tourneen sozusagen. Little Richard, die Stones und noch welche. Und ja, dann war er natürlich, ich glaube, dem großen Publikum ist er bekannt geworden dann durch sein Piano-Solo auf Get Back. Natürlich. Bei den Beatles, wo er der erste Gastmusiker ist, der überhaupt erwähnt wurde bei den Beatles.
Also mein Tipp für heute, If You Let Me Love You, Billy Preston. Und
toll, finde ich wirklich toll.
Die Nummer ist Funk und ist schon fast jazzig, was da so links und rechts gespielt wird. Gefällt mir gut.
Ja, ein Virtuose, wirklich. Der König der Hammond-Orgel, ein toller Pianist, ein Wahnsinnsorganist.
Was?
Hut ab, dass du den aus dem Ärmel ziehst, hätte ich nicht gedacht.
Ja, wenn ich mal was höre, dann eher sowas. Ja, aber jetzt sag du doch mal.
Ja, ich bin einfach, ich mach's mir heute relativ einfach, weil Cousine Henrich hat mich auf Rumors gebracht.
Ja.
Und witzigerweise hatte ich den Song eh auf dem Zettel stehen und ich entscheide mich heute für Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
Ah. Ja.
Ja.
Geile Nummer.
You can call it another lonely day, go your own way. Zeigt für mich ganz klar, tolle Komposition, Lindsey Buckingham, toller Sänger, tolle Background Vocals. Er ist auch noch ein Wahnsinnsgitarrist. Ja, tolle Nummer. Ein Klassiker.
Ja, das ist ja wirklich so ein richtiger Klassiker, ne?
Ja, und kann ich mir echt, obwohl ich ihn seit 78 höre, kann ich mir immer wieder anhören, ohne dass ich denke, bah, auch
stimmt, die
Produktion.
Die Nummer altert
zeitlos.
Nicht, ne?
Ja. Nee, die altert einfach nicht.
Ja.
Das ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein Klassiker. Und das gehört, glaube ich, das Album Rumors gehört wirklich zum guten Ton. Es sollte eigentlich wirklich, wenn jemand Musik liebt, sollte diese Platte in keiner Plattensammlung fehlen.
Ja.
Meine Güte.
Oder? Ja, jetzt ja. Gibt's mir wieder
absolut.
Was. Ja, Dill, jetzt will man die Musik, auch schon hören. Machen wir gleich.
Ja, machen wir gleich. Ich werde jetzt ein bisschen das Mittagessen zubereiten.
Was wird es geben?
Ich werde mal eine schöne, ordentliche Portion Milchreis machen.
Ja. Einmal die Woche
ich
Milchreis?
Ja, mache ich gerne so mit Erdbeermarmelade oder mit Zimt und Zucker.
Ja.
Finde ich ganz, steht dann hier und alle, keiner, es gibt keinen, der nicht einfach davon nascht.
Okay, gut. Dann werde ich das auch mal probieren.
Ja, ich werde für dich, wir früher im Landschulheim, als wir immer auf Wangerooge im Landschulheim waren, da gab es auch jeden Donnerstagabend gab es dann Milchreis mit Käsebroten. Aber dieser Milchreis, den es damals gab, den hättest du auch, wie heißt nun mal dieser Kleister, Methylan?
Ja, es gibt ja auch noch diesen Montageschaum, mit dem man so Türzagen befestigt.
Ja, das war wirklich, damit hättest du alles machen können, damit hättest du dieses jegliche Fenster neu verfügen können. Unglaublich, wurde von uns nur respektlos Bullensperma genannt. ey, wirklich. Aber ich mache einen wunderschönen Milchreis, schön sämig. Ah, ich freue mich jetzt schon drauf. Was gibt's bei dir?
Muss ich echt noch überlegen. Ich weiß noch gar nicht. Heute relativ viel zu tun, aber mir wird schon was einfallen. Im Zweifel habe ich noch eine frische Dorade da.
Hast du noch eine frische Dorade
da?
Das weiß ich doch. Deswegen habe ich dir ein bisschen mehr gemacht. Dann fühl dich gedrückt.
Ja, du auch. Und, bis ganz bald. Und
wir sprechen uns, ne?
Ja.
Tschüssi.
Tschüss, ciao.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.